Deep Dive Bayreuth, der Podcast, der unter die Oberfläche der Forschung an der UBT schaut, mit Jennifer Opel.
Hallo und herzlich willkommen zu Deep Dive Bayreuth, der Podcast, der unter die Oberfläche der Universität Bayreuth schaut. Heute mit Jennifer Opel hier im Podcaststudio im FZA und mir gegenüber sitzt ein junger Mann, so viel kann ich schon mal verraten, dessen Thema tatsächlich aktuell sehr viral geht.
Um was geht's heute eigentlich?
Heute geht's um Deepfakes oder spezieller um das Projekt an der Universität Bayreuth namens FOG, For the Greater Goods, Deepfakes in der Strafverfolgung. Was wir uns anschauen, ist, wie man Deepfakes auf eine ganz andere Weise verwenden kann, als wie es momentan in der öffentlichen Diskussion ist. Nämlich, wie man Deepfakes verwenden kann, um Strafverfolgung zu erleichtern. Also um den Ermittlern eine weitere Ermittlungsmaßnahme an die Hand zu geben, die sie einsetzen können im Bereich der Strafverfolgung.
Okay, also quasi nicht, um die Straftaten zu begehen, sondern die andere Seite davon.
Ganz genau.
Spannend. Dann stell dich doch mal bitte kurz vor, wer sitzt mir eigentlich heute gegenüber?
Ich bin der Lorenz Mein. Ich habe in Bayreuth Jura studiert, habe jetzt danach angefangen, in Bayreuth am Lehrstuhl Strafrecht 2 von Professor Christian Röcker zu arbeiten. Ich bin angestellt im Rahmen dieses Projektes. Das Ganze ist ein Projekt, das zwischen drei Lehrstühlen besteht. Einmal unserem Strafrechtslehrstuhl, einmal dem Lehrstuhl für Philosophie von Professorin Lena Kästner und einmal dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik von Professor Niklas Kühl.
Ist das dann ein Projekt, das ihr selbstständig als interdisziplinare Maßnahme ins Leben gerufen habt oder habt ihr dafür Drittmittel bekommen?
Wir haben dafür Drittmittel einwerben können vom Bayerischen Institut für digitale Transformation, dem BIDT. Und das Ganze findet dann noch statt mit einer spezialisierten Staatsanwaltschaft, der ZAK NRW. Das steht für Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime. Und das ist eine Staatsanwaltschaft, die sich spezialisiert hat auf alles, was mit Cybercrime zu tun hat und allen Ermittlungsmaßnahmen, die damit auch einhergehen.
Das heißt für die Laien unter uns, ihr arbeitet da jetzt mit der Staatsanwaltschaft zusammen, um noch effektiver Strafverfolgung zu ermöglichen?
Im Prinzip ja. Wir arbeiten mit der Staatsanwaltschaft zusammen, damit wir gute praktische Einblicke bekommen und auch am Ende ich nenne es mal Produkt schaffen können, also eine Lösung schaffen können, die tatsächlich auf praktische Bedürfnisse optimiert ist. Und das ist nicht etwas, wir am Ende eine Idee haben, die wir ganz toll finden, aber wenn die Staatsanwaltschaft die zu sehen kriegt, denkt sie sich, was sollen wir denn damit machen?
Mhm. Und seid ihr jetzt gerade ganz am Anfang dieser Forschung oder seid ihr schon ein bisschen fortgeschritten?
Wir haben im April des letzten Jahres begonnen, das heißt, wir sind jetzt bei einem Jahr. Und das Ganze ist ausgelegt auf 3 Jahre. Also wir sind jetzt genau bei einem Drittel.
Aber man kann also ganz gut sagen, wie es denn so angelaufen ist. Jetzt sind Deepfakes ja aktuell noch mehr in aller Munde, als es sonst schon war. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ein Deepfake ist und was das von einer normalen Fälschung unterscheidet?
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Also da streiten sich die Geister sehr, was genau alles ein Deepfake ist. Aber von einer normalen Fälschung kann man einfach schon sagen, lässt sich unterscheiden durch diesen Namensbestandteil Deep. Das spricht für Deep Learning. Also es ist eine Fälschung, die mit generativer künstlicher Intelligenz geschaffen wurde. Und was alles unter den Deepfake-Begriff zu fassen ist, ansonsten, da streiten sich Philosophen untereinander, da streiten sich Juristen untereinander, da streiten sich Juristen mit Philosophen untereinander. Und es kommt auch immer auf die Debatte an, um die es geht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Debatte rund um sexualisierte Deepfakes anschaut, da geht es zum Beispiel nicht so sehr darum, dass es wie die Wirklichkeit erscheint. Wenn wir uns jetzt aber Deepfakes in einem Kontext von Wahlen anschauen, geht es vielmehr um dieses Täuschungselement. Und das heißt, je nachdem, von welchem Blickwinkel man sich anschaut, wird der Begriff auch nochmal verschieden verwendet. Das heißt, man kann leider keine wirklich eindeutige Antwort geben.
Aber Wissenschaft muss ja auch nicht immer eine eindeutige Antwort geben. Jetzt schaut ihr es aus 3 verschiedenen Perspektiven oder zumindest von 3 Lehrstühlen aus in eurem Projekt an. Wie geht man denn da zusammen an so ein Thema ran, wenn man doch verschiedene Einblicke hat? Also arbeitet ihr viel zusammen oder ist es jeder für sich und am Schluss wird es zusammengeführt?
Es ist beides, würde ich sagen. Also wir schreiben durchaus auch Paper zusammen oder was heißt durchaus, bisher die meisten Paper, die wir haben, schreiben wir zusammen, einfach weil die Perspektiven sich sehr gut ergänzen und häufig wird eben ein Problem in der juristischen Bubble auf jeden Fall nur aus einem Blickwinkel betrachtet und man blendet andere Disziplinen oft ein wenig aus. Und dadurch ist es sehr hilfreich, wenn wir gerade die Techniker oder die Philosophen da haben, die Techniker können mir mal schnell erklären, ah, genau das ist das technische Problem und so genau funktioniert's. Und die Philosophen haben oft noch ein sehr tieferes Verständnis dafür, wie Dinge eben richtig zu geschehen haben oder was man alles beachten muss, wenn wir zum Beispiel uns überlegen, was strafbar sein sollte. Was sind denn diese wirklich strafwürdigen Einsatzbereiche?
Und wenn ihr das jetzt gemeinsam dann so anschaut, du bist ja aus dem rechtswissenschaftlichen Bereich. Was ist denn deine Kernarbeit bei der ganzen Geschichte?
Meine Kernarbeit ist für das Projekt im engeren Sinne, was ich gerade beschrieben habe, dass wir uns überlegen, ob man Deepfakes für Ermittlungsmaßnahmen legalisieren kann und wenn ja, wie. Und am Ende soll dabei ein Regulierungsvorschlag rauskommen. Also, dass wir ein Gesetz haben, dass wir uns überlegen, wie ein Gesetz sinnvollerweise lauten müsste, das das Ganze erlaubt und dass man da Sicherheitsmechanismen einbaut, dass niemand gefährdet wird, der nicht gefährdet werden darf und solche Dinge.
Du hast jetzt vorher gesagt, ja, wie man die Deepfakes nutzen kann, um Strafverfolgung zu vereinfachen. Wenn man sich Deepfakes vorstellt, denkt man häufig an Videos im Internet, bei denen, keine Ahnung, jemand anderes, ein anderer Kopf auf eine Person gesetzt wird und man denkt dann auf einmal, die erzählt was, was gar nicht diese Person erzählt hat. In der Strafverfolgung wird das nicht so nutzen. Wie kann man den Deepfakes in der Strafverfolgung sich vorstellen?
Deepfakes in der Strafverfolgung kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man an ein Phänomen denkt, das sich CEO-Fraud nennt. Da nehmen Kriminelle Deepfakes und tun so, als seien sie der Chef einer anderen Person in einem Unternehmen und versuchen dann, diese Person dazu zu veranlassen, Zahlungen auf ein bestimmtes Konto vorzunehmen. Also man täuscht über die Identität, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und die Idee müssen ja nicht nur unbedingt Kriminelle einsetzen. Die Idee kann man ja auch umdrehen. Man kann den Spieß in der Hinsicht ziemlich gut umdrehen, indem man bestehende Kriminelle, von denen man weiß, dass sie in ein bestimmtes Netzwerk in der organisierten Kriminalität eingebunden sind, indem man deren Identitäten fälscht. Das kann man über Videoanrufe oder über normale Anrufe am besten machen. So ist die bisherige Überlegung. Und der Vorteil davon ist, dass man relativ schnell an sehr relevante Informationen kommen kann.
Ich hake kurz ein. Da ist es quasi so, die Polizei verfolgt jemanden, einen Menschenhändlerring und weiß genau, die wollen da was machen, aber sie brauchen noch einen Beweis dafür. Und dann kann man so ein ist die Frage dann, ob man so ein Deepfake dann benutzen kann, um die zum Reden zu bringen.
Genau, so im Prinzip. In unserem Beispiel, wir tun jetzt einfach mal so, als würde dieser Ring aus zwei Personen bestehen. Und dann tun wir so, als wären wir eine dieser beiden Personen, rufen bei der anderen Person an und fragen, hey, heute Abend, wo ist es denn nochmal genau? Und dann versucht man dadurch eben, ein ganz vereinfachtes Beispiel, Informationen zu gewinnen, dass man dann an bestimmten Orten die Person aufgreifen kann oder Beweismittel dort antreffen kann.
Okay, also das ist tatsächlich die ganz andere Vorstellung als das, was man sich vielleicht als normaler Internetnutzer unter Deepfakes vorstellt, weil ich denke, mittlerweile haben wir ja alle in irgendeiner Art und Weise schon mal was gesehen, wo wir dachten, das muss doch KI generiert sein.
Und das spricht natürlich wieder dafür, wie weit dieser Deepfake-Begriff ist und dass es keine eine einheitliche Definition gibt, sondern dass man sich immer anschauen muss, in welchem Kontext man denn gerade sich befindet.
Und was bringt das?
Die Forschung bringt der Gesellschaft im ersten Moment eine effektivere Strafverfolgung nach Möglichkeiten. Und aus Strafverfolgerperspektive ist das Ganze sehr sinnvoll, wenn man diese, wir nennen es immer Klone, einsetzt im Verhältnis zu den bekannten oder schon lange eingesetzten verdeckten Ermittlern. Denn verdeckte Ermittler, die gehen ein sehr großes Risiko ein, weil eben wenn rauskommt, dass sie verdeckte Ermittler sind, haben sie üblicherweise mit ziemlichen Gefahren für sich zu rechnen. Weil das Ganze so gefährlich ist, muss das Ganze sehr vorsichtig und langwierig gemacht werden. Was heißt, es ist auch unfassbar teuer. Und die Erfolgsquote ist, es gibt keine Statistiken dazu, man weiß es nicht, aber natürlich funktioniert das Ganze auch nicht immer. Und dadurch kann man deutlich schneller, kostengünstiger und mit weniger Gefahren für die beteiligten Personen an relevante Informationen kommen.
Was ist denn das konkrete Ziel, das ihr dann verfolgt?
Wenn die Strafverfolgung bestimmte Maßnahmen gegen Verdächtige treffen möchte, dann braucht sie in aller Regel ein Gesetz, das sagt, sie darf dieses und jenes tun. Das ist Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. Und für Deepfakes, ganz neues Phänomen, gibt es so ein Gesetz noch nicht. Das ist, weil Gesetzgebung länger dauert, die muss gut durchdacht werden. Das ist oftmals ein langwieriger Prozess. Und das heißt, momentan dürfen Deepfakes oder Deepfake-Klone nicht eingesetzt werden von den Strafverfolgungsbehörden. Und die Idee ist deshalb, zum einen aus der juristischen Perspektive eben ein Gesetz zu schaffen, das das Ganze ermöglicht. Oder es kann auch sein, dass wir zum Ergebnis kommen, dass es nicht möglich ist, weil bestimmte Grundrechtspositionen das Ganze einfach nicht erlauben. Und auf der technischen Seite ist die Idee noch, dass wir am Ende einen Demonstrator haben, dass es technisch funktioniert, dass wir zeigen können, das wäre die Idee und so können wir das Ganze umsetzen.
Und diese technische Seite ist dann vom Lehrstuhl Kühl?
Genau.
Und wenn vom Lehrstuhl Kästner kommt, dann quasi der philosophische Aspekt dazu?
Genau. Viele Fragen, mit denen sich die Philosophie in dem Bereich beschäftigt, sind sehr ähnlich der juristischen, wenigstens ist das mein bisheriges Verständnis, aber sie haben da noch die Möglichkeit, das Ganze deutlich, ich nenne es mal freier anzugehen, weil Juristen haben eine sehr genaue Vorgehensweise. Wir sind an bestimmte Systeme gebunden und wir dürfen uns nur innerhalb von diesen Prinzipien bewegen. Und dadurch kommen auf philosophischer Seite noch ganz oft Aspekte dazu, auf die wir gar nicht gekommen wären als Juristen, aber die trotzdem super relevant sind.
Ach, und das ist spannend?
Ich bin tatsächlich in das Projekt und vor allem ins Strafrecht nur gerutscht, weil ich dieses Projekt so interessant fand. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich einen Doktor im Strafrecht machen würde, aber ich fand dieses Projekt so super spannend. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich gerne machen. Mich interessieren die Klone schon sehr, aber ich war jetzt nur auf den Kernbereich unseres Projekts fokussiert, aber es gibt noch so Randbereiche. Und die Klone finde ich super spannend. Ich bin der Meinung, dass man damit ziemlich viel Gutes tun könnte, wenn man es sinnvoll umsetzt. Aber was mich persönlich noch mehr interessiert hat, weshalb ich dieses Projekt an sich so toll finde, sind andere Fragen, die Deepfakes noch aufwerfen. Deepfakes werden unsere Gerichte in Beweisfragen vor ganz erhebliche Probleme in naher Zukunft stellen. Das ist eine Frage, die ist an der Schnittstelle zwischen Philosophie und Jura, weil was ist Wahrheit, ist eine sehr philosophische Frage, aber wie funktioniert das Ganze dann umzusetzen in einen gerichtlichen Prozess, ist eine juristische Frage. Und das ist zum Beispiel das, womit ich mich in meiner Dissertation beschäftige. Und das sind vielleicht noch mehr die Fragen, die mich zu dem Projekt gebracht haben.
Okay, in deiner Dissertation machst du einen dieser Seitenstränge des Forschungsprojekts. Wie kann ich mir dann vorstellen, dass es da ein Problem gibt, die Beweismittel zu verwenden?
Das Problem ist multimediale Beweismittel, also Audioaufnahmen, Bilder, Videos sind ganz, ganz, in Anführungszeichen, starke Beweismittel. Also wenn die Tatbegehung auf einem Video festgehalten ist, dann ist sehr eindeutig, dass die Person das auch war.
So, außer es ist gefaked.
Außer es ist gefaked, genau. Bislang sollte ich deshalb eher sagen, bislang war sehr klar, dass die Person die Tat tatsächlich begangen hat. Mhm. Wenn wir jetzt aber nicht mehr wissen, ob das Ganze echt ist oder ob das Ganze gefälscht ist, fällt ein ganz wichtiger Punkt der Wahrheitsermittlung weg. Und auf diese Wahrheitsermittlung ist man im Strafprozess angewiesen, da man natürlich niemand Unschuldigen ins Gefängnis stecken darf, ganz salopp gesprochen.
Okay, das heißt, es geht dann auch darum, dass man irgendwie sicherstellen muss, dass in der Strafverfolgung keine falschen Beweismittel verwendet werden.
Genau. Und das ist momentan noch eine Frage, die kann man wohl ganz gut beantworten, weil es verschiedene Methoden gibt, Deepfakes zu erkennen auf technischem Wege. Aber die Prognosen sprechen eher dafür, dass wir da in der Zukunft, wie nah die Zukunft ist, streitet man sich, aber die Prognosen sprechen wohl eher dafür, dass man in der Zukunft dass wir nicht mehr sicher sein können, ob wir Fakes als solche erkennen können. Und wenn es dann nicht mehr möglich ist, technisch zu verifizieren, ob ein Beweismittel echt ist, dann haben wir ein echtes Problem.
Dann haben wir keine Beweismittel mehr.
Das ist so eine Frage, das ist noch nicht ganz, das ist nicht ganz klar, wie man dann damit umzugehen hat. Es ist ein denkbarer Weg, dass wir nicht keine Beweismittel mehr haben, sondern dass Bilder, Videos und Audioaufnahmen keinen Beweiswert mehr haben.
Also, dass sie dann ähnlich sind wie Zeugenaussagen, wo man sagen kann, wer weiß, ob das Kind sich richtig erinnert an diesen Vorgang.
So im Prinzip, das ist ein guter Vergleich, den man ziehen könnte.
Jetzt ist ein Drittel der Zeit vorbei in eurem Projekt. Was denkst du, seid ihr gut vorangekommen? Wo sind denn die Punkte, wo es hakt?
Ich würde sagen, wir sind bisher sehr gut vorangekommen. Mit den Klonen haben wir schon einige Fortschritte erzielt, dass wir uns genauer angeschaut haben, was sind die Voraussetzungen, um das technisch zu ermöglichen. Die technische Seite arbeitet gerade an einem Demonstrator. Da soll eine allererste Version im Sommer fertig sein, dass man sich die mal näher anschauen kann und präsentieren kann. Und auf der juristischen Seite sind wir, bei den Klonen haben wir auch schon erste Fortschritte erzielt, aber unser Fokus war bisher eine Frage, die noch deutlich mehr im öffentlichen Debatte gerade vonstatten geht, nämlich die Strafbarkeit von Deepfakes, also speziell von sexualisierten Deepfakes. Was ist da bisher strafbar? Was sollte strafbar sein? Wie könnte so eine Strafbarkeit aussehen? Da haben wir bisher unsere Hauptarbeit geleistet.
Und das ist natürlich auch was so einen normalen Internetnutzer beschäftigt oder auch gerade eine Frau vielleicht. Gibt es da denn eine realistische Prognose? Wie lange dauert es denn dann, bis so ein Gesetz dann auf den Weg gebracht wird und dann auch verabschiedet und ist und angewandt wird?
Das kann man nicht pauschal beantworten, würde ich sagen. Aber also am 17.04. hat das Bundesjustizministerium einen Entwurf gerade zu diesen Strafbarkeiten rausgebracht. Also man kann es nicht sagen. Manchmal geht es sehr schnell. Ob es vor der Sommerpause noch was passiert, kann man aber nicht so genau sagen, würde ich sagen.
Wobei es dann ja schon absehbar ist, also für einen Gesetzgebungsprozess, wenn das jetzt 3-4 Monate sind zwischen April und Sommerpause, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Als letzte Frage vielleicht noch so ein kleiner Ausblick. Du hast ja jetzt schon ein interdisziplinäres Projekt am Start, aber gibt es vielleicht noch irgendeinen Fachbereich hier bei uns am Campus, wo du sagst, deren Perspektive wäre eigentlich auch noch ganz spannend auf unser Projekt oder grundsätzlich, mit denen würde ich vielleicht für ein künftiges Projekt mal gern zusammenarbeiten?
Also an sich würde ich sagen, wir sind ziemlich gut aufgestellt. Dadurch, dass wir eben unsere drei Lehrstühle haben plus noch die Staatsanwaltschaft, kommen da sehr viele Perspektiven zusammen. Was ich vielleicht noch interessant fände, wäre in manchen Teilaspekten eine psychologische Komponente als weitere Perspektive. Das wäre zum Beispiel einmal im Bereich der sexualisierten Deepfakes die Folgen für die Betroffenen, aber auch zum Beispiel, wenn es um Deepfakes und Wahlen oder Wahlmanipulationen geht, ist es super spannend, wie Menschen denn ihre Wahlentscheidung treffen als Beispiel, was genau das Problem dann da mit Deepfake sein könnte, und solche Dinge wären noch spannend.
Und also eine psychologische Einordnung des ganzen Themas. Ich glaube, das wird uns schon noch alles ein bisschen länger beschäftigen. Gerade Deepfakes auf sämtlichen Ebenen werden wir nicht drum rumkommen. Also KI, ein Thema, das uns auch künftig beschäftigen wird. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen einen Einblick zu geben in die Arbeit, die hier an der Uni Bayreuth zu diesem Bereich passiert.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich ein bisschen was über unser Projekt erzählen durfte.
Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge für Gesprächspartner habt, schreibt gerne eine E-Mail an pressestelle@uni-bayreuth.de. Deep Dive Bayreuth ist ein Podcast der Pressestelle der Universität Bayreuth. Moderation, Ton und Schnitt, Jennifer Opel. Sounds, Audiohub und Hörspielbox.de. Technischer Support, Theo Renault. Logo und mentale Unterstützung, Jürgen Rinnig.